Wir haben zunächst die Begegnung des Mose mit seinem Schwiegervater Jitro, der gehört hat, was den Israeliten passiert sind, dass sie aus der Sklaverei herausgekommen sind und der jetzt ja wohl auch zur Danksagung, zur Anerkennung zu Mose in die Wüste kommt. Er bringt auch seine Tochter Zipporah, die Frau des Mose, mit den beiden Söhnen mit. Aber die verschwinden eigentlich ziemlich sang- und klanglos. Wir hatten ja schon bei dem ersten Wochenabschnitt zum Buch Exodus einen längeren Text über Zipporah gelesen, der zeigt, dass sie eigentlich eine Person ist, die abgesehen von der einen Szene, wo sie durch die Beschneidung des Sohnes Mose rettet, immer am Rand steht und eben die Tochter von, die Frau von ist. Und hier im Abschnitt wird ja gesagt, dass Jitro eben sie mitbringt, nachdem sie weggeschickt worden war. Also da kann man sozusagen im Nachhinein hören, nachdem wir am Anfang gehört haben, dass Moses mit seiner Familie aus Midian nach Ägypten zurückgekehrt ist, dass er sie irgendwann weggeschickt hat. Und die jüdische Auslegung sagt normalerweise, dass Moses Bruder Aaron ihm gesagt hat, es reicht auch schon, dass wir alle versklavt sind, muss ich jetzt auch noch eine Familie von Midian mitbringen, die auch versklavt wird. Und das also sozusagen, um Zipporah das zu ersparen und seinen Söhnen sie zurückgeschickt hat. Und eigentlich ist nicht klar, ob sie bleiben. Mit ihrem Namen wird Zipporah nicht mehr erwähnt. Es gibt nachher noch im Buch Numeri eine Szene, wo es um die Frau des Mose geht, woraus man annehmen kann, dass sie ja geblieben ist. Und während also die Frau und die Kinder nicht weiter erwähnt werden, heißt es also, dass Jitro mit Mose und Aaron und den Ältesten auch ein Festmahl hält. Und dann sieht Jitro, wie Mose von morgens bis abends da sitzt, um alle Schwierigkeiten, mit denen das Volk ihm ankommt, zu lösen. Und die Leute stehen stundenlang Schlange vor ihm und da sagt Jitro, es ist nicht gut, was du tust. Es ist weder gut für dich noch gut für das Volk. Du schaffst das nicht, alle Probleme zu lösen und eben auch die Leute können nicht so lange stehen. Und Jitro schlägt dann Mose vor, fähige Männer zu ernennen, die auch vertrauenswürdig sind und die sollen zuständig sein für Tausende, für Hunderte, für 50, für 10 und die Fälle, die sie selber entscheiden können, selber entscheiden und nur die schwierigen Dinge, die übrig bleiben sollen, an Mose weitergegeben werden. Und Mose nimmt auch diesen Ratschlag an und danach heißt es dann, dass Jitro wieder wegzieht. Und dann beginnt mit dem 19. Kapitel die Offenbarungsszene am Sinai, wo es heißt, dass das im dritten Monat ist, wo sie in die Wüste Sinai kommen. Und es gibt dann mehrere Gespräche zwischen Mose, der immer wieder auf den Berg raufsteigt, und Gott, wo Gott ihm eben sagt, er wird den Bund schließen, er wird die Gebote verkünden. Er hat sich Israel als besonderes Volk ausgesucht und auch Anweisungen gibt, dass sie sich 3 Tage des Geschlechtsverkehrs enthalten sollen und sich reinigen sollen, um dann eben die Gottesoffenbarung annehmen zu können. Die spätere jüdische Tradition hat dieses Hinauf- und Hinabsteigen des Mose auf den Berg auf Tage verteilt und kommt dadurch dann auch zu einem Datum für das Shavuot-Fest, nämlich am 6. des Monats. Also man geht davon aus, wo es heißt, am 3. Monat, dass das der erste Tag des Monats war. Und dann wird eben weitergerechnet, wobei es dann auch im Talmud eine Diskussion gibt, war es denn nun der 6. oder der 7. Tag. Denn das Shavuot-Fest ist ja das einzige in der Bibel, das kein eindeutiges Datum hat und es wird auch in allen Festkalendern gar nicht mit der Gabe der Tora verbunden, sondern es ist das Fest der Erstlingsfrüchte. Aber die rabbinische Tradition schafft eben diese Verbindung. Und dann ist eben die große Gottesoffenbarung mit Feuer, Blitz, Stimmen, wo Gott auf den Berg herabsteigt und die 10 Gebote, wie sie in der christlichen Tradition genannt werden, gegeben werden. Jüdischerseits sind es nicht die Gebote, sondern einfach die Worte, die 10 Worte. Und dass es 10 sind, wird auch nicht hier gesagt, sondern erst viel später im Buch Deuteronomium. Und nach dieser Szene ist das Volk von Angst erfüllt und sagt, wir können uns Gott nicht nähern, wir werden sterben. Es ist besser, wenn Mose der Vermittler ist und wir nicht direkt Gott sehen müssen. Und Mose sieht das auch durchaus als ein angemessenes Verhalten an, sodass man davon ausgehen kann, dass die späteren Offenbarungen also nicht direkt in einer Offenbarung an das Volk gegeben werden, sondern über Mose ermittelt werden. Und zum Abschluss kommt dann das sogenannte Altargesetz, das vorsieht, wenn man einen Altar errichtet, dass der aus unbehauenen Steinen gebaut sein soll und dass also kein Schwert über ihm geschwungen worden sein soll und dass es auch keine Stufen zu ihm hinaufgehen soll, sondern ein Brett, damit man die Blöße, also wahrscheinlich eben die Nacktheit der Priester unter ihren Gewändern, also praktisch gesprochen hatten sie wohl keine Unterhosen, dass man die nicht von unten sehen kann. Damit endet es, obwohl das eigentlich, wie wir vielleicht beim nächsten Mal dann sehen werden, eigentlich schon die Einleitung für das dann folgende Bundesbuch ist, das ja den folgenden Wochenabschnitt einnehmen wird. Und ich habe mich jetzt entschieden, man kann natürlich eine Menge Dinge zu diesem Abschnitt sagen, dass ich weniger die Offenbarung, diese dramatische Szene behandle, sondern schon mehr einige theoretische Überlegungen zu dem, was geschieht und auch einige ein bisschen Details zu den 10 Geboten. Zunächst mal, um den Text, den wir danach lesen, von Jeschajahu Leibowitz verstehen zu können, habe ich einen Text hier aus der Mishnah Avot genommen. Die Mishnah ist ja die erste Zusammenfassung des jüdischen Gesetzes, und zwar das, was man die mündliche Tora nennt. Im Gegensatz zu der schriftlichen Tora, die die 5 Bücher Mose sind. Und Wort, die eigentlich die Sprüche der Väter enthält, beginnt damit zu erklären, also sie sagt nicht, dass sie das erklärt, aber de facto tut sie das, was die mündliche Tora ist. Denn also wir haben ja in unserem Wochenabschnitt eben, wie die 10 Gebote gegeben werden und wie es auch nachher eben Mose gesagt wird, er soll das aufschreiben. Also von daher ist klar, es handelt sich um eine schriftliche Tora. Und jetzt plötzlich werden wir in der Mishnah, viele hundert Jahre später, also die Redaktion der Mishnah wird auf 215 nach datiert, dass es neben der schriftlichen Tora auch noch eine mündliche gab. Da heißt es dann nämlich, Mose empfing die Tora auf dem Berg Sinai, überlieferte sie Josua den Ältesten, die Ältesten den Propheten und die Propheten überlieferten sie den Männern der großen Synode. Also dieser Ausdruck überliefern sagt im Grunde genommen, dass es etwas Mündliches ist. Es wird eben von einem zum anderen weitergegeben und nicht aufgeschrieben. Und das ist ja auch etwas, was wir auch von alten Völkern kennen, dass es solche Traditionen, dass einprägsame Sätze von einer Generation an die andere weitergegeben werden. Das ist ja durchaus etwas, was realistisch ist. Und wir haben natürlich zunächst Josua, den Nachfolger des Mose, der die Israeliten in das verheißene Land führen wird. Dann die Ältesten, die nach Josua übrig bleiben, die Propheten. Und dann haben wir die sogenannten Männer der großen Synode. Das ist bis heute in der Forschung heiß umstritten, ob es die wirklich jemals gegeben hat. Das ist auf jeden Fall etwas, was nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil entstanden ist, also nach der Tradition vielleicht durch Ezra, der ja als Schriftgelehrter mit der Tora aus Babylon zurückkommt, gegründet worden ist. Und die Tradition sagt eben, dass das sozusagen die Leute waren, die die jüdische Gemeinde regiert haben. Und neben der Überlieferungskette werden dann auch immer markante Dinge gesagt, die sie gesagt haben, wie es also hier heißt, diese, also die Männer der großen Synagoge, sprachen 3 Dinge aus. Seid bedächtig beim Rechtsprechen, bildet viele Schüler aus und errichtet einen Zaun um die Tora. Der Gedanke dieses Zaunes um die Tora meint, dass man auch Dinge verbietet, die noch nicht wirklich verboten sind, um sicherzustellen, dass man nicht ein Verbot übertritt. Das ist zum Beispiel, dass der Schabbat nicht, wie er eben eigentlich anfängt, mit Sonnenuntergang einfängt, sondern man ihn eine gewisse Zeit vorher beginnen lässt, damit man mit Sicherheit schon aufgehört hat zu arbeiten, wenn er nun wirklich der Schabbat da ist. Das wäre so ein Beispiel für einen Zaun um die Tora. Dann haben wir Schimon den Gerechten. Er war einer der letzten der großen Synode. Er tat den Ausspruch, auf dreierlei hat die Welt Bestand. Auf der Tora, dem Gottesdienste und den Liebeswerken. Antigonos aus Socho empfing sie von Schimon dem Gerechten. Und dann kommen jetzt eben zu jedem kommen immer einzelne Aussprüche. Mir ging es jetzt ja mehr um die Kette, darum habe ich die Aussprüche nicht alle gebracht. Und ab dann kommen die sogenannten Paare. Also es wird immer von zwei Leuten an die nächste Generation weiter übergeben. Yossi ben Yoesa aus Kereda und Yossi ben Yochanan aus Jerusalem empfingen sie von jenen. Und schließlich kommen wir dann zu Hillel und Shammai im ersten Jahrhundert nach, die von ihnen empfinden. Und dann bricht plötzlich diese Traditionskette ab, sondern das heißt einfach, Rabban Gamliel sagte, schaffe dir einen Lehrer, entziehe dich dem Zweifel, entrichte den Zehnten nicht nach Schätzung, sondern nach genauer Abzählung, wie viel der Zehnte ist, um nicht zu wenig zu geben. Sein Sohn Shimon sagte, mein ganzes Leben verbrachte ich unter Weisen und fand für den Körper nichts Besseres als das Schweigen. Rabban Shimon ben Gamliel, der Zweite, sagte, auf dreierlei hat die Welt Bestand, auf Recht, Wahrheit und Frieden. Denn es heißt in Sacharja, nach Wahrheit, Recht und Frieden richtet in euren Toren. Rabbi sagte, welches ist der rechte Weg, den sich der Mensch wähle. Und damit sind wir jetzt über diese Familie zu diesem wichtigen Mann, der einfach Rabbi, sozusagen der Rabbiner genannt wird, Rabbi Yehuda der Fürst, der als der Redaktor der Mishnah gilt. Sind wir bis dahin gekommen und es geht dann noch eine Generation weiter mit seinem Sohn, Rabban Gamliel dem Dritten, der sagte, schön ist das Torah-Studium mit weltlichem Tun verbunden, denn die auf beides verwandte Mühe lässt die Sünde in Vergessenheit geraten. Und nachdem wir jetzt den Ausflug über die Familie von Rabbi Yehuda dem Fürsten hatten, kommen wir wieder zwei Jahrhunderte zurück zu Hillel, der sagte, sondere dich nicht von der Gemeinde ab. Rabbi Yochanan ben Zakkai aus der Generation der Tempelzerstörung empfing sie, eben die Torah, von Hillel und Shammai. Er sagte, hast du viel Torah gelernt, so rechne es dir nicht als besonderes Verdienst an, denn dazu bist du ja erschaffen worden. Rabbi Yochanan ben Zakkai hatte 5 Schüler. Und zwar Rabbi Eliezer ben Hyrkanos, Rabbi Joshua ben Chanania, Rabbi Yossi den Priester, Rabbi Shimon ben Netanel und Rabbi Elazar ben Erech. Und dann geht es eigentlich weiter mit den Aussprüchen dieser Schüler und der weiteren Generationen. Also wir sehen, es ist kein einheitlicher Text. Die eine Linie ist, Mose empfing und es geht immer weiter. Und das Ursprüngliche ist wohl, dass es eben von Hillel und Shammai auf Rabbi Yochanan ben Zakkai überging und danach an seine Schüler. Und die Genealogie von der Familie von Rabbi Yehuda dem Fürsten, die in der Formulierung so auseinanderfällt und die eben auch zwischen zwei Erwähnungen von Hillel eingeschoben ist, scheint eine spätere Hinzufügung zu sein, die vielleicht eben auch die Legitimation dieser Familie, die dann tatsächlich für über 200 Jahre jeweils das Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in der Provinz Palästina gestellt hat, dass man die sozusagen einbauen will. Und da ist heute auch in der Forschung viel Diskussion darüber, wie weit da vielleicht auch Machtkämpfe waren zwischen unterschiedlichen Schulen und sich eben schließlich die Familie von Rabbi durchgesetzt hat. Was wir aber in jedem Fall sehen, jetzt im Vergleich mit der schriftlichen Tora, ist, dass das rabbinische Judentum noch eine mündliche Tora kennt. Und das ist eigentlich das, was das rabbinische Judentum ausmacht. Eben die mündliche Tora zusammen mit der schriftlichen als verbindlich anzusehen. Und eigentlich ist so gut wie alles Judentum, was wir bis heute haben, auch egal welche Richtungen sich im 19. Jahrhundert entwickelt haben, ist in dem Sinne rabbinisches Judentum, als sie alle die mündliche Tora, eben die Mishnah und der Talmud wird, anerkennen. Es gibt nur zwei kleine Gruppen, die das nicht getan haben. Die eine Gruppe existierte schon vorher, die Samaritaner, die ja auch im Neuen Testament erwähnt werden, die nur den Pentateuch akzeptieren. Von denen gibt es heute noch etwas mehr als 100 Leute, von denen die Hälfte auf dem Berg Garizim bei Nablus lebt und die andere Hälfte in der israelischen Stadt Holon bei Tel Aviv. Also eine ganz kleine Gruppe, die eben sagt, wir erkennen wirklich auch nicht mal die anderen Bücher der hebräischen Bibel, sondern nur die 5 Bücher Mose an. Und im Mittelalter ist noch die Bewegung der sogenannten Karaäer entstanden. Das kommt von dem Wort Kara, lesen, was eigentlich die Schrift, die Bibel bedeutet. Und das war eine Bewegung, die im Mittelalter teilweise recht stark war, die eben nur die hebräische Bibel und nicht die rabbinische Tradition anerkannt hat. Aber auch heute ist sie nicht mehr allzu groß. Sie hat vielleicht weltweit noch ein paar tausend Leute, aber keinen wirklichen religiösen Einfluss. Also in dem Sinne kann man sagen, dass so gut wie alles, was heute als Judentum existiert, auch auf dieser mündlichen Tora basiert. Und dieser Hintergrund ist ganz wichtig für den Text, den ich jetzt von Yeshayahu Leibowitz dazu gefunden hat, der sowohl über die Bedeutung der mündlichen Tora als auch über die Bedeutung von normalem menschlichen Erwägen spricht. Der Wochenabschnitt Jitro beginnt nicht mit der Gabe der Tora und der Szene am Berg Sinai, sondern mit dem Kommen Jitros, Moses Schwiegervater, zu Mose und dem Lager der Israeliten und mit dem Rat, den er Mose gab, nachdem Mose im Volk eine Regierungs- und Verwaltungsmethode durch die Ernennung von Oberhäuptern für Tausende, Hunderte etc. als Richter einrichtete. Diese Angelegenheit muss in vielen Hinsichten erörtert werden. Aus dem Schrifttext geht hervor, dass unser Lehrer Mose zunächst nicht die Absicht hatte, im Volk ein Verwaltungssystem einzurichten, sondern wollte, dass die Verwaltung auf göttlicher Eingebung beruhe, die durch ihn, den Mann, den Gott von Angesicht zu Angesicht kannte, zum Volk kommen würde. Er versuchte auch, dies durchzuführen. Wir lesen, dass er vom Morgen bis zum Abend dasaß und dem Heiligen Geist, der in ihm war, das Volk richtete. Aber danach lernte er von seinem Schwiegervater, dem Heiden, der sich Israel genähert hatte, dass auch die Leitung durch sein Wort menschliche Mittel und Geräte braucht, die aus den Kräften und den Fähigkeiten, die in den Menschen selbst vorhanden sind, kommen. Und daher werden für die Verwaltung und die Rechtsprechung Menschen ernannt, von denen zwar herausragende Eigenschaften verlangt werden, Männer voller Kraft, gottesfürchtig, Männer der Wahrheit, die persönlichen Gewinn hassen, seltene menschliche Eigenschaften, aber menschliche Eigenschaften. Was nicht von ihnen verlangt wird, ist, dass sie über göttliche Eingebung verfügen. Verwaltung und Rechtsprechung werden also der Tora gemäß Menschen übergeben, die gemäß ihrer Erkenntnis und ihres Verständnisses seiner Tora und aus dem Willen, diese Tora umzusetzen, handeln. Noch etwas ist wichtig in diesem Abschnitt. Die Richter werden Vorgabe der Tora ernannt. Wonach richteten sie? Rechtsprechung gibt es nur aufgrund von Recht und Gesetzen, die bereits bestehen und die Richter kennen. Daraus ergibt sich, dass bevor Israel ein geschriebenes Gesetzbuch gegeben wurde, es bereits ein anerkanntes Rechts- und Gesetzessystem gab, das nicht niedergeschrieben war. Wenn wir die Grundbegriffe des jüdischen religiösen Denkens einer späteren Epoche benutzen, die mündliche Tora ging der schriftlichen voraus. Sie musste ihr vorausgehen, denn ansonsten ist es unmöglich, dass es ein Verwaltungs- und Regierungssystem und Rechtsprechung gab, solange die Tora, in der ein solches Rechtssystem schriftlich beschrieben wird, noch nicht in den Händen Israels war. Dies lehrt sehr viel für alle Generationen, sowohl hinsichtlich des Verständnisses der jüdischen Geschichte als auch hinsichtlich der Probleme des Judentums in jeder Generation und auch in unserer Generation. Ohne mündliche Tora, deren Ursprung im Verständnis seiner Tora durch Menschen und in deren Entscheidungen aufgrund dieses Verständnisses liegt, kann es kein Verwaltungs- und Rechtsprechungssystem nach der Tora geben. Die Bedingung für die Existenz einer Welt von Torah und Geboten ist das Verständnis der Torah durch Menschen und ihre Beschäftigung mit der Torah aus dem aufrichtigen Willen heraus, sie umzusetzen. Aber eine Beschäftigung mit ihr nach menschlichen Abwägungen und in Bezugnahme auf das, was die Stunde erfordert. Die mündliche Torah geht nicht nur chronologisch der schriftlichen voraus, wie wir es aus diesem Wochenabschnitt lernen, sondern sie geht ja auch konzeptuell voraus. Wir verstehen die schriftliche Torah nur vor dem Hintergrund dessen, was wir von dieser Torah verstehen. Und aufgrund unseres aufrichtigen Willens, sie entsprechend dieses unseres Verständnisses umzusetzen. Und wenn die mündliche Torah selbst eine feste Form bekommt und zu einer schriftlichen Torah wird, muss für sie eine mündliche Torah erneuert werden. Wenn eine solche mündliche Torah nicht existiert, gibt es auch keinen Raum für die schriftliche Torah. Das große Problem des Judentums in unserer Generation ist, ob unter uns eine mündliche Torah in diesem Sinne existiert. Ja, ich würde erstmal Raum geben für Ihre Fragen und Anmerkungen und entsprechend dem oder ansonsten auch von mir aus noch ein paar Dinge dazu erläutern.
Ja, Herr Müller-Mahrer und Herr Smith haben sich gemeldet und Herr Schneider, vielleicht in der Reihenfolge.
Hier sind natürlich etliche Fragen offen. Ich fange mal an mit der Seite 1, und zwar ganz unten der letzte Abschnitt. Da steht drin, dass die Verwaltung auf göttlicher Eingebung beruhe, die durch ihn, den Mann, den Gott von Angesicht zu Angesicht kannte, zum Volk kommen würde. Müsste es hier nicht heißen, den Mann, der Gott von Angesicht zu Angesicht kannte?
Ich habe in der Tat überlegt, wie ich es übersetze, aber bin dann zu dem Schluss gekommen, dass Leibowitz es so gemeint hat. Also dass dann das sprachlich näherliegendere ist, was Sie vorschlagen. Aber meine Überlegung war, dass es schon so heißen sollte.
Was macht den Unterschied aus?
Letztlich kommt es auf das von Angesicht zu Angesicht an. Und vielleicht ist es gar nicht wichtig, aus welcher Richtung man es nennt. Das Besondere an Mose ist, dass er Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen hat, obwohl wir noch einen Wochenabschnitt haben werden, wo das diskutiert wird, ob das überhaupt möglich ist. Aber es wird von Mose gesagt und dass Gott eben auch bereit war, sich von ihm von Angesicht zu Angesicht sehen zu lassen. Ich denke, was auf jeden Fall für unseren Zusammenhang wichtig ist, ist, dass es eben wirklich eine ganz unmittelbare Beziehung zwischen Gott und Mose gibt, die eben Mose seine besondere Qualität als jemand, der eigentlich dauernd von göttlicher Eingebung beherrscht ist, auch gibt und die ihn unterscheidet, auch wie es nachher am Abschluss der Torah ja heißt, dass nie wieder ein Prophet wie Mose aufgestanden ist, weil eben die anderen Propheten nicht das Verdienst haben, dass sie Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen haben.
Eine der Lehren von Rabbi Gamliel ist hier oben im zweiten Abschnitt auf der Seite 1, entziehe dich dem Zweifel. Entziehen dem Zweifel heißt in meinen Augen Frage stellen. Und Fragen stellen enthalten immer einen Zweifel, ohne die weder Fortschritt noch Erkenntnis möglich ist.
Grundsätzlich ist das Judentum wirklich eine Frage und in dem Sinne auch eine Zweifelkultur. Vielleicht will er hier in die Richtung gehen, zu sagen, also du kannst zwar alles Mögliche fragen, aber zweifle sozusagen nicht am Grundlegenden. Aber natürlich, ich meine, es sind ganz kurze Aussprüche, sehr prägnant und deswegen auch oft in viele Richtungen auszulegen. Aber das wäre so mein Gedanke, dass man irgendwie eine gewisse Grundlagen behalten sollte. Und er meint sicher nicht damit, dass man keine Fragen stellen soll.
Okay. Zu den Gesetzen möchte ich nur sagen, dass es zu dem Zeitpunkt ja auf jeden Fall den Codex Hammurabi gegeben hat und auch bekannt war. Der Einfluss wahrscheinlich.
Ja, die heutige Exegese vergleicht natürlich mit dem Codex Hammurabi. Und da werden wir vielleicht auch beim nächsten Mal noch ein bisschen sehen, bei den Gesetzen, die wir beim nächsten Abschnitt sehen werden, da Beziehungen zu sehen. Historisch ist natürlich wahnsinnig schwer zu sagen, wie weit wirklich das bekannt war zu der Zeit in Israel. Es gibt auch Forschung, die heute vielleicht eher sagen würde, es gab einfach gewisses Gewohnheitsrecht in Israel, wie es eigentlich jede Gesellschaft braucht, vielleicht auch ein Familienrecht, das dann in einem weiteren Schritt auf die größere Gemeinschaft ausgedehnt worden ist. Aber ich denke, es ist wirklich ganz wichtig hier, dass Leibowitz klarstellt, es gibt eben auch etwas, wo Menschen einfach Dinge entscheiden. Man muss nicht für alles gleich die göttliche Tora haben.
Okay, danke, das war's von mir.
Herr Smith,
ja.
Und dann Herr Schneider.
Oh, ich bin schon eingeschaltet. Okay. Ich habe zwei Dinge, die miteinander Verbindung sind für mich. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten immer mit dem Wort Heiden. Ich weiß nicht, wie es im Hebräischen oder in Israel gemeint wird, aber...
Also in dem Fall, also Leibowitz hat geschrieben Goy.
Ja, darum. Und ich selber vermeide das ein bisschen, weil das für Menschen, die in Gruppen Mitarbeiter Heiden oder sind ein bisschen Gottlosen und die tun mal was sie wollen. Und ich bin, und da ist meine Gedanke immer, was ich gelernt habe, dass jeder, der die noachidische Gebote tut, ist ein Tzaddik, ist ein Gerechter. Darum habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dieses Wort. Aber das wollte ich
ja, also ich hätte selber auch nicht so formuliert. Ich habe Leibowitz übersetzt.
Ja.
Aber er bringt es ja auch sozusagen der Nebensatz, als der Heide, der sich Israel genähert hat.
Ja, darum.
Aber und es gibt auch viele Erklärungen, gerade zu unserem Wochenabschnitt. Wieso heißt der Wochenabschnitt Jitro? Sozusagen, ja. Eben dieser Heide, der hat das Verdienst, dass ein Wochenabschnitt und sogar der, wo die Tora gegeben wird, nach ihm genannt wird. Ja. Ich glaube, Leibowitz hat den Ausdruck auch der so ein bisschen abfällig klingen kann, gerade gewählt, um zu sagen, Mose ist bereit, von diesem Schwiegervater, der ja nicht mal Jude ist, zu lernen, sozusagen. In dem Kontext ist diese Spitze vielleicht gerade passend.
Ja, okay. Nee, aber ich würde selber immer, wenn ich, weil es bei den Menschen, die das hören, so rüberkommt, und da sage ich lieber so etwas wie jemand aus der Völker.
Ja, also ich selber würde es auch nicht so schreiben, aber da gibt es natürlich auch in der jüdischen Auslegungsgeschichte unterschiedliche Tendenzen,
und ja.
Die manchmal wohlwollend, manchmal weniger wohlwollend sind.
Na gut, und das Zweite ist bei der letzte Satz, das Problem des Judentums in unserer Generation ist, ob es unter uns eine mündliche Tora in diesem Sinne existiert. Ich meine, es ist doch so, dass die Rabbiner in die ganze Welt kommen doch regelmäßig beieinander und beschließen dann, wie man die Gesetze, weil die technische Entwicklung, also die Gesetze, die Weisungen, sich ändern, damit man das wieder anpasst an die heutige Zeit. Oder ist hier was anders gemeint?
Ich glaube, Leibowitz will viel weiter gehen. Natürlich befassen sich Rabbiner dauernd damit, wie man neue Probleme löst. Worum es ihnen wohl hier geht, die mündliche Tora ist ja eben mit ihrer Redaktion 215 als Mishnah ist ja zu einer schriftlichen geworden, wo es auch in der Forschung bis heute Diskussionen gibt, warum das geschehen ist, wenn es in älteren Texten heißt, es ist verboten, sie aufzuschreiben. Und es mag durchaus sein, dass so ein Anfangsgedanke, warum man sie zunächst nicht aufgeschrieben hat, auch eine gewisse Reaktion auf das beginnende Christentum war, zu sagen, die schriftliche Tora haben sie uns schon weggenommen. Wenn wir die mündliche, die andere auch noch aufschreiben, dann ist das sozusagen jedem zur Verfügung. Und deswegen bewahren wir es lieber mündlich. Aber dann kam wohl doch eine Situation, wo man sich gesagt hat, es könnte auch ganz verloren gehen, wenn wir es nicht aufschreiben. Und darum hat man es ja aufgeschrieben. Aber es hat sicher auch was mit der Absetzung vom Christentum zu tun.
Ja.
Wenn das Judentum ab dann eigentlich sagt, wir lesen die schriftliche Tora immer nur mit der Brille der mündlichen. Ja. Das ist eben zu sagen, dass wir unsere eigene Interpretationsgeschichte haben. Ja. Und wenn man sich, also die mündliche Tora stellt sich so dar, als wenn sie eigentlich nur die Erläuterung der Schriftlichen wäre. Aber je genauer man in die Mishnah reinguckt, ist es nicht in jedem Thema gleich auffällig, aber merkt man, dass es keineswegs einfach nur eine tiefere Erläuterung, sondern manchmal werden Dinge wirklich auf den Kopf gestellt. Und ich würde mal sagen, die Rabbinen der Mishnah wussten, eine Revolution zu machen, indem sie sich als konservativ dargestellt haben. Und das ist vielleicht der effektivste Weg, in einer Gesellschaft, die immer das Alte heiligt, weiterzukommen. Sie haben eben gesagt, das ist unsere Überlieferung, die haben wir. Und so ein hervorstechendes Beispiel ist der ganze Mishnah-Traktat Sanhedrin, wo es um die Todesstrafe geht. Und in der Tora, das werden wir auch die ersten Beispiele, wenn wir nächste Woche schon haben, gibt es ja eine Menge Delikte, auf die die Todesstrafe steht, und die Tora scheint kein großes Problem damit zu haben, wie auch die, überhaupt die antiken Gesellschaften nicht. Und im Mishnah-Traktat Sanhedrin sieht man, mit all den Vorschriften für die Vernehmung der Zeugen und wie der Prozess abgehandelt werden soll, ist es de facto völlig unmöglich, dass die Todesstrafe nochmal irgendwann vollstreckt wird. Und es gibt auch in einem anderen Traktat, gibt es wirklich die Aussage, wo Rabbi Akiva sagt, wenn ich Mitglied des Sanhedrin gewesen wäre, wäre nie eine Todesstrafe vollstreckt worden. Also hier, das ist so ein sehr markantes Beispiel, wo die Mishnah wirklich die schriftliche Tora auf den Kopf stellt. Und aber nicht sagt, dass sie das tut. Das ist, denke ich, genau die Weisheit. Und ich glaube, daraufhin will Jeschajahu Leibowitz hinaus zu sagen, unsere heutige Zeit erfordert mehr, ob ich entscheide, wenn am Schabbat Feuermachen verboten ist, heißt es dann auch, dass ich keinen Strom benutzen darf? Das ist sozusagen eine immanente Diskussion, da muss man keine Revolution für machen. Oder bedeutet unsere moderne Realität oder eventuell auch die Gründung des Staates Israel eine solche radikale Änderung, dass wir hier viel mehr Sachen noch anders entscheiden müssen? Und zu sagen, ihr müsst viel mehr Mut haben, Dinge anders zu machen. Und das ist ja immer so eine Sache, man macht eine Revolution, dann wird das festgeschrieben und die nächsten Generationen bleiben dann bei dem, was festgeschrieben ist, und sagen, so muss es sein. Und nicht den Punkt zu sehen, man muss vielleicht nicht in jeder, aber alle paar Generationen, wenn große Änderungen sind, muss man vielleicht Dinge auch noch auf eine viel größere Weise verändern. Ich denke, darauf will er hinaus.
Okay. Dann ist es nicht viel anders als im Christentum, diese Diskussion.
Ich glaube, da jeder und jede von Ihnen können da sicher manche Parallelen ziehen. Und auch unter anderem deswegen habe ich gedacht, dass der Text interessant sein könnte, wie man eben die Balance zwischen Tradition und Weiterentwicklung halten kann.
Aber ich hatte noch immer in Erinnerung, die erste Rabbine, die ich begegnet habe in Maastricht in den Niederlanden, die sagte zu mir, es geht darum, dass ich ein guter Jude bin und du ein guter Christ.
Also. Ja, das schließt sich ja nicht aus, aber man kann gewisse Mechanismen oder Umgang der Tradition vielleicht auch vom anderen lernen oder sich inspirieren lassen unter Umständen. Was ja auch einer der Gründe ist, warum wir uns hier treffen, denke ich. Ja, dann war noch der Herr Schneider.
Ja, hallo. Ganz interessant mit dieser mündlichen Tora. Aber ich wollte erst nochmal zurückgehen auf diese sogenannte Synode. Also allgemein wird ja gesagt, dass die hebräische Bibel im Wesentlichen während des Exils oder nach dem Exil entstanden ist oder zumindest ins Reine geschrieben worden ist, weil ein paar schriftliche Texte hat es ja wohl gegeben. Ich glaube, dem Mose wird auch ab und zu mal gesagt, schreibe das auf. Also ein paar Texte gab es vielleicht, Fragmente, aber das wäre dann so ins Reine geschrieben worden, so im Exil oder nach dem Exil. Stimmt das oder ist das das, was mit hier mit Synode gemeint ist? Oder?
Das ist auch eine Frage, wie man mit moderner Bibelforschung umgeht. Natürlich in der traditionellen orthodoxen jüdischen Auslegung, die Tora ist am Sinai gegeben worden. Andererseits sagt eben moderne Forschung, ist ziemlich klar, dass so wie wir den Pentateuch heute vor uns haben, das wirklich erst nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, vielleicht sogar auch erst in der hellenistischen Zeit, die allerletzte Redaktion ist. Und man kann vielleicht auch einen gewissen Hinweis eben gerade in den Büchern Ezra und Nehemia finden, denn wir haben da ja plötzlich bei den Leuten, die aus dem Exil zurückkehren, eben den Schriftgelehrten Ezra. Sowas, einen solchen Beruf hat es vorher nicht gegeben in der Zeit des ersten Tempels. Und er kommt ja auch mit einer Torah-Rolle, die vorgelesen wird. Und das soll natürlich im biblischen Kontext so aussehen, dass er die Torah mitbringt, die vorher Mose bekommen hat. Aber es scheint doch eine Torah zu sein, die man vorher nicht gekannt hat. Und in dem Sinne, denke ich, kann man schon auch aufgrund der biblischen Bücher sagen, dass sie zumindest einige Hinweise darauf geben, dass die Torah, in, wie wir sie heute kennen, eben wirklich erst in dieser Zeit entstanden ist und dass man das auch mit Aussagen der Bibel selber wohl durchaus vereinbaren kann.
Gut. Was ich noch nicht ganz verstanden habe, ist mit dieser Mishna, ist das jetzt ein abgeschlossenes Werk oder ist das ständig in Arbeit sozusagen?
Die Mishna selber ist ein abgeschlossenes Werk. Die besteht aus sechs Ordnungen, die thematisch geordnet sind. Die erste Ordnung, da geht es um landwirtschaftliche Vorschriften. Die zweite sind der Schabbat und die Feste. Das dritte sind ist die Ordnung Frauen, wo es hauptsächlich um Familienrecht, Ehescheidungsrecht geht. Das vierte nennt sich, ist die Ordnung der Schäden, wo es um Schadensersatz, aber auch um Strafrecht geht. Das fünfte sind die Opfervorschriften und das sechste die Reinheitsvorschriften. Und das ist wieder unterteilt in unterschiedliche Traktate. Das kann man auch mal ganz einfach in einfach auch einem Wikipedia-Artikel nachsehen. Es gibt auch eine deutsche Übersetzung der Mishna, eine aus den 1920er Jahren, die online lesbar ist. Und eine neuere von Michael Krupp, einem evangelischen Pfarrer, der seit Jahrzehnten hier in Jerusalem lebt und auch sehr viel für Verständigung zwischen Judentum und Christentum getan hat. Da gibt es also auch eine moderne Übersetzung mit Kommentar dazu. In dem Sinne ist das abgeschlossen, aber weil die Mishna eben wirklich eine sehr komprimierte Zusammenfassung von Vorschriften ist, sind die Dinge später ja weiter diskutiert worden und der Kommentar der Mishna zur Mishna ist dann der Talmud. Beziehungsweise, und es gibt noch vorher parallel zur Mishna die sogenannte Tosefta, das ist die Hinzufügung, das sind Aussprüche von Rabbinen aus der Zeit der Mishna, die nicht mehr in die Mishna aufgenommen worden sind, aber dann in Tosefta kamen und die hat denselben Aufbau wie die Mishna. Die kann man nebeneinander lesen und der Kommentar zur Mishna sind dann die beiden Talmudim. Also der eine Talmud ist der, oft wird er der Jerusalemer genannt, aber man nennt ihn eigentlich besser den palästinischen, denn er ist nicht in Jerusalem, sondern in Tiberias redigiert worden, etwa um 430, 450 rum. Und der babylonische Talmud, der viel später, vielleicht um 600, in seiner letzten Fassung wahrscheinlich noch später redigiert worden ist. Und da ist es so, dass immer ein paar Sätze aus der Mishna zitiert werden und das dann seitenweise diskutiert wird, bis man zum nächsten Abschnitt der Mishna kommt. Also in dem Sinne ist einerseits die Mishna ein abgeschlossener Text, aber sie ist weiter interpretiert worden. Und über Jahrhunderte lang hat man eigentlich auch nur den Talmud und gerade auch den babylonischen Talmud studiert. Und es gab wenig Leute, die die Mishna alleine studiert haben. Das ist erst durch die Wissenschaft des Judentums im 19. Jahrhundert wieder angefangen, dass man heute auch die Mishna alleine studiert, obwohl es schon im Mittelalter auch ein paar einzelne Kommentare, zum Beispiel von Maimonides gab, die auch extra Kommentare zur Mishna geschrieben haben. Also in dem Sinne ist das schon was, was dauernd weitergeht. Und in gewissem Sinne, auch Benno Jakob schreibt das irgendwann mal, eigentlich ist alle jüdische Literatur immer nur Kommentar von der Tora. Die hat Kommentar zum Kommentar und es geht so, ja, auch der Talmud hat natürlich wieder seine mittelalterlichen Kommentatoren und es findet sozusagen nie ein Ende.
Sehr umfangreich.
Ja, das ist ein, man spricht vom Meer des Talmud und man kann da auch drin versinken beziehungsweise unendlich schwimmen. Ja.
Das ist ja auch dem Herrn Leibowitz wichtig, ne, dass jede Generation seine eigene mündliche Tora hat. Ne.
Ja,
das deutet ja sogar an, ob das jetzt gerade der Fall ist. Also das
ja, und ansonsten bräuchten wir ja auch gar keine modernen Kommentare, wenn alles schon fertig wäre. Dann könnten wir einfach die alten nehmen, aber es gibt immer noch was zu erneuern.
Gut, danke.
Und das ist in gewisser Weise schon auch ein Unterschied, zumindest zum katholischen Christen, so verstehe ich das. dass es im Grunde genommen ja auch nicht die verbindliche Auslegung gibt, sondern dass er extra auch nochmal betont, dass es um den aufrichtigen Willen gehe, sich mit der Tora zu beschäftigen und einfach auch, also sich persönlich auseinanderzusetzen und auch sozusagen auch nicht das Denken den Rabbinen alleine zu überlassen, sondern also für sich selbst auch Verantwortung zu übernehmen und in dem Sinne auch zu schauen, was die Stunde erfordert. Und da hatte ich so ein bisschen den Eindruck, dass das so ein bisschen die Kritik auch an der heutigen Generation oder an seiner Generation, das ist ja schon das letzte Jahrhundert, das 20. ist, dass dazu vielleicht der Wille zu gering ist, dass man sich persönlich auseinandersetzt. Dass es vielleicht einerseits Leute gibt, die sich intensiv auseinandersetzen, dass es aber eben nicht für jeden dazugehört, dass man manchmal es einfach denkt, man gibt es ab. Es gibt so ein äußerliches sich richten nach den Geboten, aber nicht der Versuch der inneren Auseinandersetzung. Das ist ja auch, glaube ich,
das gibt es natürlich. Und es gibt natürlich auch Leute, die sagen, also zumindest was jetzt die praktischen Konsequenzen fürs Leben angeht, muss man sich halt nach dem richten, was die Rabbiner sagen. Andererseits gibt es natürlich ein blühendes Torah-Studium und auch eine Menge, wo jeder eingeladen ist, Dinge zu machen. Ich glaube, er hat auch so ein bisschen einfach eine philosophische Sicht zu sagen, es gibt sozusagen nicht abstrakt die Tora, die am Sinai gegeben ist. Sozusagen, man kann die Offenbarung Gottes eben nur mit seinen eigenen Augen und Ohren wahrnehmen. Und das ist ja immer die Frage, interpretiere ich in den Text hinein oder interpretiere ich hinaus? Das ist so ein bisschen das Problem und es ist sicher nicht ganz lösbar. Und ich denke, wie er versucht zu sagen, man sollte zumindest nach bestem Wissen und Gewissen und mit dem ehrlichen Willen die Tora selber zu analysieren und nicht was reinzulesen, die Dinge machen, aber irgendwo auch zu sagen, und darum sagt er ja auch, es gibt keine schriftliche Tora ohne die mündliche, es kann eine göttliche Offenbarung nicht ohne menschliche Interpretation geben, das ist völlig unmöglich. Dann wäre sie sozusagen keine Offenbarung mehr an den Menschen, dann ist sie irgendwo im Himmel, aber uns nicht zugänglich. Und von daher bleibt eben nur, so gut wie möglich zu studieren. Und es ist sicher schon, also zumindest orthodoxe Juden und Jüdinnen machen das bis heute. Sie schreiben zwar neue Dinge, aber sie werden schon erstmal nachgucken, was die Alten gesagt haben. Also sozusagen die Tradition, sozusagen wir sind ja eine neue Kette, ein neues Glied in der Tradition, aber wir gehen davon aus, dass die Leute vorher ja auch intelligent waren und sich ihre Gedanken gemacht haben und wir gucken uns das an. Was nicht heißt, dass man vielleicht nachher anderer Meinung ist, aber es gehört sozusagen zu dem Erbe, das man auch mitnimmt.
Dann können wir, glaube ich, weitergehen.
Ja, ich habe jetzt mal gerade die drei ersten Gebote, wo es eben wirklich um die Frage der Gottesverehrung geht, einiges zu rausgeholt. Zunächst nochmal wieder zurück ins Mittelalter zu Chiskuni. Er fängt eben an mit dem Vers, wo die Offenbarung der 10 Gebote beginnt. Und es sprach Gott alle diese Dinge und sagte. Ich weiß es gar nicht, ich habe es gar nicht geguckt, wie es in der Einheitsübersetzung übersetzt ist. Sekunde. Ja, in der Einheitsübersetzung geht es verloren. Da steht nämlich nur, dann sprach Gott alle diese Worte. Und wörtlich übersetzt heißt es eben, und es sprach Gott alle diese Dinge und sagte. Und ohne diese genaue Übersetzung kann man auch das Weitere nicht verstehen, denn Chiskuni fragt genau, warum wird hier zweimal von Gott gesagt, dass er gesprochen hat. Darum ist diese genaue Übersetzung so wichtig. Sozusagen wie ein Mensch, der sich in seinem Herzen Worte zurechtlegt, um sie anderen zu sagen. So meint und es sprach, also der erste Teil, mit sich selbst und danach und sagte zu Israel, ich bin eher dein Gott, wie es geschrieben steht. Damals sah er sie und erzählte von ihr, bereitete sie vor und erforschte sie. Also Chiskuni nimmt ja ein Zitat aus Hiob, was sich eigentlich genau genommen auf die Weisheit bezieht, aber die Weisheit wird ja oft mit der Tora identifiziert. Zu sagen, also schon bevor Gott die Tora geoffenbart hat, war sie bei ihm im Himmel und er hat sie gesehen und er von ihr erzählt. Das ist der Gedanke. Und jetzt kommt er mit einer ganz praktischen Lebensweisheit. So lehrt dich die Tora respektvolles Handeln. Dass, wenn du ein Tora-Student bist, dein Geist nicht grob sei und du vor der Gemeinde Dinge sagst, bevor du sie für dich selbst zurechtgelegt hast. Zwei- oder dreimal. Also nicht die Predigt vorher schreiben, sozusagen, könnte man sagen. Alle diese Dinge, das ist also jetzt in der Mitte des Verses, also sprach Gott alle diese Dinge. Und hier ist uns dann die Frage, warum hat es nicht ausgereicht zu sagen, diese Dinge? Warum muss es heißen, alle diese Dinge? Und jetzt zitiert Rizkuni erst nochmal Rashi. Rashi legte aus, dies lehrt, dass der Heilige gepriesen sei, er alle Worte in einer Rede sagte, was für einen Menschen unmöglich ist. Aber jetzt kommt das Problem, wenn dem so ist, warum sagt die Schrift dann noch, ich bin und es soll dir nicht? Also warum werden dann, wenn dieser Ausdruck alle diese Dinge ja schon das Sprechen Gottes symbolisiert, warum kommen danach nochmal die einzelnen Sätze? Das lehrt, dass er jedes einzelne Wort für sich wiederholte und erklärte. Rashi deutete es also so, dass der Heilige gepriesen sei, er alle 10 Worte sagte. Und warum sagt die Schrift, also dass in diesem alle diese Dinge die 10 Worte enthalten sind? Und warum sagt die Schrift dann noch, ich bin und es soll dir nicht? Das heißt, warum wurden sie wiederholt? Und er erklärt, das lehrt, dass er danach jedes einzelne Wort für sich erklärt. Die Erklärung dazu ist, zuerst sagte der Heilige, gepriesen sei er, sie auf einmal und in einer Rede. Aber Israel verstand sie nicht. Und dass sie wiederholt wurden, lehrt, dass der Erklärer wiederholte und jedes einzelne Wort für sich erklärte, damit Israel sie verstünden. Ich bin und es soll dir nicht, wiederholte der Heilige, gepriesen sei er, und erklärte. Aber sie hatten nicht die Kraft, die Israeliten, hatten nicht die Kraft, das direkt aus seinem Mund zu ertragen und zu hören, wie es heißt, dann eigentlich am Ende der Geschichte, sprich du mit uns und wir werden hören, aber Gott möge nicht mit uns sprechen, damit wir nicht sterben. Und so sagten unsere Lehrer, das ist aus dem Talmud zitiert, ich bin und es soll dir nicht, hörten sie aus dem Mund des Höchsten. Dann kam Mose, wiederholte und erklärte von da an jedes Wort für sich. Diese Auslegung ist überzeugend, denn die Formulierung der Worte ich bin und es soll dir nicht, ist wie die eines Menschen, der über sich selbst spricht. Und die der Übrigen wie die eines Menschen, der zu anderen spricht. Wie geschrieben steht, du sollst seinen, deines Gottes Namen nicht unnütz in den Mund nehmen und nicht meinen Namen. Denn 6 Tage lang machte er und nicht machte ich und so auch bei den Übrigen. Und was Rashi auslegte, das lehrt, dass der Heilige gepriesen sei, er jedes einzelne Wort für sich wiederholte und erklärte, gilt für den Heiligen gepriesen sei er und für Mose. Er erklärte jedes einzelne, wiederholte und erklärte seinen Anteil an den Worten, wie ich es erklärt habe. Also er hat ja wohl ein doppeltes Problem. Das eine ist, dass schon am Anfang gesagt wird, Gott sprach alle diese Dinge und dass es dann nochmal im Detail aufgeführt wird. Und das wird eben damit erklärt, dass alles zusammen haben sie nicht verstanden. Darum muss es nochmal im Detail kommen. Und das andere ist eben zu erklären, warum die ersten Gebote in der ersten Person gesprochen werden und die anderen in der dritten Person. Und damit zu sagen, die ersten sind direkt von Gott gesagt worden und die anderen von Mose, der weiter erklärt. Und er, um das dann an das, was Rashi sagt, anzupassen, sagt er, beides ist, ob es nun in der ersten oder in der dritten Person ist, ist die Erklärung, die Rashi erwähnt. Geht es ja weiter. Ich bin er, dein Gott. Da ist jetzt die Frage, warum, Gott spricht ja zu all den der versammelten Gemeinde Israels. Warum sagt er nicht, ich bin eher euer Gott, sondern ich bin dein Gott? Warum spricht er im Singular? Und da wird jetzt aus dem Midrash Tanchuma zitiert. Rabbi Levi sagte, der Heilige gepriesen sei er, erschien Israel wie eine Ikone. Und da wird auch wirklich das griechische Wort Ikonon verwendet, die auf jeder Seite ein Gesicht hat. 1000 Menschen blicken auf sie und sie blickt auf alle. So ist es mit dem Heiligen, gepriesen sei er. Als er sprach, sagte jeder einzelne Israelit, mit mir spricht er. Es steht nicht geschrieben, ich bin eher euer Gott, sondern dein Gott. Warum? Weil er mit jedem Einzelnen sprach, in der Reihenfolge, wie sie um den Berg standen, wie geschrieben steht, errichte dem Volk eine Grenze darum herum und sag zu ihm. Wundere dich nicht darüber, denn das Manna hat jeder entsprechend seiner Kraft gekostet. Und wenn es so mit dem Manna war, wie viel mehr mit dem Wort? Und jetzt kommt das Weitere, wo auch die jüdische Zählung der Gebote anders ist als die christliche, nämlich zu sagen, dieser erste Satz, ich bin eher dein Gott, das ist schon ein Gebot, das ist nicht die Einleitung. Das ist das erste Wort. Ich befehle dir, mich als deinen Herrn festzuhalten, da ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten und ich das Recht der Herrschaft über euch habe. Aus dem Sklavenhaus, also dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Es ist besser für dich, mir zu dienen, als jenen Sklaven. Der ich dich herausgeführt habe, er hätte sagen können, also sozusagen, warum stellt sich Gott ausgerechnet als der vor, der die Israeliten oder der jeden Einzelnen aus dem Land Ägypten geführt hat? Er hätte sagen können, der ich dich gemacht habe oder der ich dich geschaffen habe. Und auch wie viel Gutes er an seinen Geschöpfen tut, um zu sagen, dass der Heilige gepriesen sei er, das Recht hat von uns zu verlangen, seine Gebote anzunehmen. Aber wenn er so gesprochen hätte, hätten sie ihm antworten können, hast du so nicht auch an allen anderen Nationen gehandelt? Warum erlegst du uns deswegen das Joch der Tora auf? Daher legte er ihnen vor, was er an keiner anderen Nation getan hatte. Es soll dir nicht, das ist jetzt das zweite Gebot, also kein Abbild sein, sag nicht, ich werde dir dienen und ihnen, denn ich allein habe dich herausgeführt. Und außerdem brauchst du sie nicht, denn wie werden sie Windhauch und Leere helfen? Und jetzt kommt das Problem in der Formulierung ein anderer Gott. Denn Chiskuni natürlich geht schon davon aus, dass es nur einen Gott gibt, während wahrscheinlich der ursprüngliche biblische Text davon ausgeht, okay, es gibt den Gott für die Israeliten, aber die anderen dürfen andere Götter haben. Das geht natürlich für einen mittelalterlichen Ausleger nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wie man denn jemanden anders überhaupt als Gott bezeichnen kann. Und darum erklärt er jetzt hier ein anderer Gott. Also es ist nicht wirklich ein anderer Gott, sondern einer, den andere Gott nennen. Oder eine andere Möglichkeit, wie man das Wort anders erklären kann, Rabbi Eliezer aus dem Michilta zu Exodus, weil er jeden Tag ein anderer ist. Wenn er aus Gold war und es benötigt wurde, wurde er aus Silber gemacht. Wenn er aus Silber, wurde er aus Kupfer gemacht. Wenn er aus Kupfer, wurde er aus Eisen gemacht. Wenn er aus Eisen, wurde er aus Holz gemacht. Daher wird er genannt ein anderer Gott. Es soll dir nicht ein anderer Gott sein, weitere Möglichkeit, die Herrschaft von anderen. Das sind alle verschiedene Erklärungen, um den Gedanken, dass es einen anderen Gott geben könnte, irgendwo zu entschärfen oder anders zu verstehen. Ja, also hier waren so ein paar klassische Beschäftigungen mit verschiedenen Ausdrücken. Zu den beiden ersten Geboten war das so nachvollziehbar? Sind da mal Fragen gekommen oder auch noch weiterführende Gedanken vielleicht?
So, Herr Müller-Mahrer.
Ja, ich gehe mal auf den Originaltext zurück. Da heißt es also ein anderer Gott, Acher oder Ascher. Das eine heißt ein anderer Gott und das andere ein fremder Gott. Was macht den Unterschied für uns, ob es anderer oder fremd heißt?
Moment, ich kann Ihnen da jetzt gerade nicht folgen. Sie meinen den Vers 20,2?
Ja.
Nein, das heißt ja, also Anochi Hashem Elohecha, also ich bin der Herr, dein Gott, dann Asher, das ist das Relativpronomen, der dich hinausgeführt hat aus dem Land Ägypten, aus dem Sklavenhaus. Und dann geht es hier jetzt weiter im Vers 3. Es sollen dir keine anderen Götter vor deinem Angesicht sein.
Und welches hebräische Wort ist da gemeint?
Acher ist einfach der andere. Das, also das hat, muss nicht notwendigerweise ein Fremder sein. Das wäre schon eine verstärkende Interpretation. Also sozusagen der von mir unterschieden ist, würde man vielleicht als Basis Übersetzung sagen können. Aber das ist eben genau das Problem, was die mittelalterliche Auslegung damit hat, dass der biblische Text offensichtlich kein Problem damit hat, anzuerkennen, dass es andere Götter gibt, was wir ja, auch heute in der Bibelforschung durchaus sagen würden, dass es erstmal eine Periode gab, wo zwar Israel diesen Gott als seinen Gott anerkannt hat, aber keine Probleme hatte, dass es andere Götter gab. Und
weil wir haben
das ist etwas, was für die mittelalterliche Exegese nicht mehr tragbar ist.
Ja, wir haben ja verschiedene Übersetzungen in unseren deutschen Übersetzungen. Manche sagen, du sollst keine fremden Götter, oder manche sagen, du sollst keine anderen Götter oder keinen anderen Gott.
Ja, ich sehe also die Einheitsübersetzung, sehe ich hier, hat andere Götter.
Andere.
Also ich würde fremde Götter ein bisschen für eine, nicht falsch, aber vielleicht eine etwas Überinterpretation, die schon einfach schon noch ein bisschen mehr, einfach mehr Interpretation in das Wort reinlegt, als vielleicht notwendigerweise in ihm ist.
Ja, weil mir auch im Deutschen nicht so ganz der Unterschied klar ist, ob ich sage ein fremder Gott oder ein anderer Gott. Also das ist schwierig zu definieren.
Ich würde sagen, das Fremde betont vielleicht noch mehr etwas, mit dem du nichts was zu tun haben sollst. Das ist vielleicht der Gedanke. Aber das normale hebräische Wort für fremd ist das Wort Sar. Also das kommt auch im Opfergottesdienst, kommt das öfter mal vor. Kein Fremder darf sich dem Heiligtum nähern. Da heißt es nie anderer. Da ist es immer Fremder. Also das ist der nicht dazugehört. Von daher würde ich hier wirklich sagen, die Übersetzung anderer ist besser.
Also anderer.
Ja, dann würde ich sagen, springen wir wieder in die Moderne, und zwar zu dem Sohn von Jeschajahu Leibowitz, was einfach auch, denke ich, im Dialog von Vater und Sohn sehr interessant ist. Eyal Leibowitz, inzwischen schon Professor Emeritus, also er lebt noch, war Physiker wie sein Vater, Astrophysiker, und natürlich im Haus von Jeschajahu Leibowitz mit all der Torah-Gelehrsamkeit aufgewachsen, aber hat, wie man in Israel sagen würde, hat zu irgendeinem Punkt die Kippa abgenommen. Also hat aufgehört, praktizierender Jude zu sein, hat aber vor einigen Jahren ein Buch geschrieben, eine neue Lektüre des Tanach, atheistische Texte in der Bibel. Also es ist etwas, was auf die Idee kann, vielleicht auch nur ein Jude kommen, der aufgehört hat, religiös zu sein, zu sagen, die Bibel interessiert mich immer noch, und ich finde in ihr auch Botschaften, die sagen, dass wir eine Atheisten sein sollen. Und ich finde das einerseits ganz spannend, und andererseits, so beim Durchlesen, habe ich auch gedacht, es ist vielleicht eine Frage, wie man die Sache nennt. Also ich kann das, was er als Atheismus bezeichnet, durchaus auch als eine vielleicht eher ein transzendentes Gottesbild oder eben die Vorsicht, Gott zu vermenschlicht zu sehen, so verstehen, und von daher kann ich auch durchaus einiges übernehmen. Und er macht auch eine Aktualisierung, wo man merkt, das sind Vater und Sohn, die politisch eigentlich sehr ähnliche Ansichten auch haben. Und wir werden auch sehen, einige Dinge, mit denen er sich befasst, die hat Chiskuni mehrere Jahrhunderte vorher auf eine andere Weise gelöst. Ja, gucken wir mal, wie er das jetzt atheistisch macht mit den beiden ersten Geboten. Nach der Auslegung, die wir hier vorschlagen werden, sind die beiden ersten Worte eine knappe Erklärung in traditioneller literarischer Sprache, die die Angehörigen des jüdischen Volkes dazu aufruft, eine atheistische Weltsicht anzunehmen. Im Übrigen, wenn er hier jetzt immer wieder sagt, es geht an die Juden, will er, glaube ich, damit nicht sagen, dass das nicht für Nichtjuden auf andere Weise genauso gelten kann, sondern weil es eben die Szene ist, wo dem Volk Israel diese Sachen gesagt werden, einfach aufgrund der konkreten Situation. Das erste Gebot lautet: Ich bin er, dein Gott, der dich hinausgeführt hat aus Ägypten, dem Sklavenhaus. Es soll kein anderer Gott vor dir sein. Und hier entscheidet er sich eben auch, das als ein Gebot zu zählen, während eben die traditionelle jüdische Auslegung hier das als zwei Gebote zählt. Das ist ein Ausspruch, der festlegt, was die Bedeutung des Begriffes Gott für einen Juden sein kann oder soll. Die Erklärung kommt direkt aus dem Munde Gottes selbst. Daher soll sie zweifellos die konzentrierteste Zusammenfassung des Begriffs der Gottheit, die menschliche Sprache mit literarischen Mitteln zum Ausdruck bringen kann, verkörpern. In Vers 2 identifiziert das Wort Gott gemäß einer Handlung, die Gott ausgeführt hat. Und sofort beeilt es sich, in Vers 3 zu sagen, dass dies die einzige Charakterisierung ist, die ein Jude benutzen darf. Zuerst muss man beachten, was der Verfasser nicht als Kennzeichen Gottes bezeichnet. Nach der verbreiteten volkstümlichen Vorstellung hätte man erwarten können, dass Gott sich als Schöpfer der Welt vorstellt. Die Tora als Ganze beginnt mit der Geschichte von der Schöpfung der Welt durch Gott. Der Auszug aus Ägypten ist im Vergleich zur Handlung der Weltschöpfung sicher ein zweitrangiges und fast wertloses Handeln. Die Nichtvorstellung Gottes als Schöpfer der Welt ist ein wahrer Donnerschlag. De facto sagt der Verfasser hier: Wisse, dass Gott nicht der Schöpfer der Welt ist. Die 9 Wörter, die die 10 Worte eröffnen, sind daher zuallererst eine negative Erklärung. Dies ist ein widerhallender Aufruf, dessen Bedeutung man nicht falsch verstehen kann. Die Welt wurde nicht von Gott geschaffen. Es gibt keinen einsichtsvollen Planer der Welt. Die Erklärung des ersten Wortes ist als positive Feststellung formuliert. Die Handlung, die Gott definiert, wird durch einige Parameter charakterisiert. Erstens ist sie eine Handlung am Individuum. Gott wird im ersten Wort nicht als derjenige definiert, der die Kinder Israels aus Ägypten hinausgeführt hat, sondern als derjenige, der dich, den einzelnen Juden, aus Ägypten herausgeführt hat.
Hammer, wir verstehen dich gerade nicht.
Der Ton war weg.
Jetzt war kurz der Ton weg, ja.
Ja.
Jetzt wieder in Ordnung?
Ja.
Ja, ich glaube, der Kater war gerade auf irgendwas getreten.
Oh Gott.
Ja, Gott ist eine Wirklichkeit, die sich nur mit dem Individuum verbindet. Nach dem biblischen Narrativ ist der Auszug aus Ägypten allerdings ein die Nation begründendes Ereignis, das am Beginn des Auftretens des Volkes Israel auf der Bühne der Geschichte steht. Gott hat in der Geschichte eine Aufgabe, die ihm der Verfasser entsprechend seiner historiosophischen Sicht gibt, als Ausdruck für sein Unverständnis dessen, was der Anfang war, aus dem sich die israelitische Nation entwickelt hat. Das ist so eine Grundlage in seinem Buch, dass er sagt, als Gott wird eigentlich immer wieder alles bezeichnet, was man nicht erklären kann in der Vergangenheit und wo man keine natürlichen wissenschaftlichen Erklärungen hat. Demgegenüber hat Gott im ersten Wort eine andere Bedeutung. Außerdem benutzt der Verfasser beim ersten Wort zweifellos mit Absicht das Verb hinausführen. Das muss man mit einer Vielfalt von Beschreibungen des Handels Gottes in der Geschichte vom Auszug aus Ägypten selbst vergleichen. Zum Beispiel, ich habe gerettet, ich habe erlöst, ich habe genommen. Im ersten Wort spricht der Verfasser überraschenderweise nicht von irgendeinem Leiden und benutzt kein Verb, das eine Bedeutung von Erlösung, Hilfe oder Gunst beinhaltet, die Gott mit der Handlung des Herausführens aus Ägypten erwiesen hat. Gott ist, was den Menschen aus dem Land Ägypten herausführt, aber nicht als Erlöser oder Retter. Der Auszug ist nicht aus dem Leiden in Ägypten, sondern aus dem Land Ägypten. Die Erklärung für die Bedeutung des Auszugs aus Ägypten im ersten Wort in Zusammenhang mit der Definition Gottes kommt in Form der beiden letzten Wörter des Verses aus dem Sklavenhaus, die überflüssig scheinen. Die Geschichte von der Szene am Berg Sinai geschieht sofort nach dem Auszug aus Ägypten, dessen Eigenschaft als Sklavenhaus in den vorangehenden Kapiteln des Buches gut beschrieben wurde. Der Verfasser benutzt als Schriftsteller, der Geschichten erzählt, ein Hauptelement im Erzählgut des jüdischen Volkes. Die Geschichte vom Auszug aus Ägypten als Modell für den Auszug aus der Sklaverei in die Freiheit. Nach dem ersten Wort ist Gott derjenige, der dich aus dem Land Ägypten herausführt. Aber nicht unbedingt aus dem geografischen Land Ägypten der vorangehenden Geschichte. Der Auszug, auf den sich das erste Wort bezieht, ist vor allem abstrakt, ist ein Auszug aus dem Sklavenhaus. Gott ist, was den Menschen aus dem Sklavenhaus hinausführt. Er ist, was den Menschen zu einem autonomen Geschöpf, zu einer freien Person, zum einzigen Herrn über sein Schicksal macht. Die Freiheit des Individuums, die das erste Wort als Anteil jedes Juden befiehlt, hat zwei Seiten. Erstens, kein Mensch hat das Recht, über das physische Schicksal seines Nächsten zu bestimmen. Zweitens, jeder Mensch ist der alleinige Herr über seine innere Welt. Er ist der Einzige, der das Recht hat, für sich selbst festzulegen, was er weiß, an was er glaubt und was seine Pflicht in seiner Welt ist. Die Freiheit des Individuums bringt ein schweres Joch persönlicher Verantwortung mit sich. Wer aus dem Sklavenhaus ausgezogen ist, hat keinen Herrn mehr. Er ist der einzige Verantwortliche für all sein Tun und Lassen in dieser Welt. Das zweite Wort, damit kommen wir jetzt zu Vers 4, bestimmt, dass es einem Juden verboten ist zu glauben, dass es irgendeine metaphysische Einmischung in die physikalische Realität gibt. Das ist die Bedeutung des Verbotes, eine Statue oder ein Bild von irgendeinem physischen Bestandteil der Welt zu machen und sie als Gott anzusehen. Das zweite Gebot gibt auch den Grund für die scharfe antigötzendienerische Position, die es fordert, an, nämlich im folgenden Vers, wo es heißt, von der Strafe, die an die Generationen weitergeht. Der Schaden bei der Einführung eines metaphysischen Willens als aktiver Verursacher in der Welt ist langfristig. Eine solche Sicht der Wirklichkeit kommt natürlich in der Erziehung zum Ausdruck. Die eine solche glaubende Generation der Generation nach ihr gibt. Wenn übermenschliche Götter, einer oder mehr, die mit ihrem Willen über die Natur herrschen und Prozesse in der menschlichen Gesellschaft leiten, existieren, dann haben sie sicher auch einen Willen und Forderungen den Menschen gegenüber. Aufgrund ihrer übernatürlichen Macht, die nicht den Naturgesetzen unterworfen ist. Die Forderungen solcher Götter bekommen den Rang von absoluten Befehlen, denen zu widersprechen oder ihnen einen anderen Befehl gegenüberzustellen, es keinen Raum gibt. Der menschliche Herrscher in einer solchen Welt, oder zumindest derjenige, der in ihr herrschen sollte, ist derjenige, der weiß, was der Wille der Götter ist. In einer Gesellschaft, die sich für einen solchen Glauben an die Götter entscheidet, gibt es keinerlei Raum für einen humanistischen Ansatz bei der Behandlung ethischer Probleme. Meinungsverschiedenheiten in Fragen von Ethik, Gerecht, Gnade und Bösem sind nur ein Streit über die Frage, wer besser den Willen Gottes begreift, ob es nun ein einziger Gott ist oder eine Gruppe von Götzen. Jeder Streit in einer solchen Gesellschaft ist immer zwischen absoluten Ansätzen. Die Frage, was gut für den Menschen ist oder der Gesellschaft Nutzen bringt, ist nicht im geringsten relevant gegenüber dem Bewusstsein, dass man den Willen dessen, der die Räder der Natur und der Welt in Gang setzt, erfüllen muss. Auch wenn sein Willen absolut unverständlich ist. Das zweite Gebot warnt davor, dass eine Generation götzendienerischer Väter, auch wenn sie den Götzen, das heißt die Herrschaft über die Natur, als einen einzigen Verursacher ansehen und auch wenn sich ihr Glaube nur auf den Bereich des Nachsinnens und der Philosophie bezieht, in den Generationen nach ihr Böses, Gewalttat und großes Übel in der Welt hervorbringen wird. Die menschliche Geschichte bietet massenhaft Zeugnisse für die Gültigkeit dieses tiefen Verständnisses. Und er bringt jetzt das für Israel aktuelle Beispiel des religiösen Zionismus. In der Geschichte des religiösen Zionismus der letzten 100 Jahre kann man mit Leichtigkeit die Verwirklichung des Prozesses, vor dem das zweite Wort warnt, identifizieren. Die Generation der Väter, die zur Generation der Zionisten gehörte, die den Staat aufgebaut haben, löste sich von ultraorthodoxen Ansichten, die in der zionistischen Bewegung eine Welle von Ketzerei sahen. Genau gesagt haben, Menschen dürfen nicht tun, was Gott vorbehalten ist. Aber dieser Generation gelang es nicht, das Götzendienerische aus ihrer Weltsicht herauszuschneiden. Das, was in jüdischem Jargon individuelle Vorsehung genannt wird. Diese Schuld wird an den kommenden Generationen heimgesucht. Sie verstreute ihr Gift und vergiftete die Generationen der Söhne und Enkel, die in den Fußstapfen der Väter gingen. Die neuen Generationen, Gush Emunim, also die religiöse Siedlerbewegung, und seine Nachfolger folgen Rabbinern und messianischen Führern, die die Hand Gottes in der Natur und in der Gesellschaft sehen und parallel dazu zu wissen behaupten, was dieser Gott von den Kindern seines Volkes, dem jüdischen Volk, will. Aufgrund dieses Glaubens vernachlässigen die Söhne und die Enkel Grundprinzipien elementarer menschlicher Ethik und schneiden jede humanitäre menschliche Erwägung aus ihren Verhaltensweisen in der Welt. Das zweite Wort setzt also das erste fort und verstärkt es. Das erste Wort legt fest, dass Gott keine Macht oder Wesenheit ist, die die Welt geschaffen hat. Das zweite Wort fügt hinzu, dass man keinerlei göttliche Fingerabdrücke innerhalb der Welt finden und auch nicht suchen darf. Ja, sicher ein sehr dichter Text. Und ich sehe auch schon, dass wir wahrscheinlich nicht mehr zu Ramban kommen. Ist auch nicht schlimm, ist zwar interessant, aber wenn wir noch weitere Überlegungen zu dem Text jetzt von Leibowitz haben, ist das auch in Ordnung.
Herr Schneider.
Ja, also das ist ja so eine Art von Religionskritik und er findet also, dass der Glaube an Gott zu nichts Gutem führt. Also so verstehe ich das. Also der ist da ziemlich radikal. Glaube an Gott führt zu Unfrieden, Streitigkeiten, Kriegen und so weiter. Aber die Argumentation kann ich nicht so ganz nachvollziehen. In den Geboten ist ja Gott selber, der spricht. Und, der argumentiert zwar gegen den Götzendienst, aber es ist so, als wenn Gott sich selber eliminieren würde, ne, in seiner Argumentation. Also nicht nur die Götzen, sondern er selber ist auch gar nicht da. Irgendwie so.
Mein Gefühl ist, und auch wenn ich ihn so ein bisschen dann doch in der Nachfolge seines Vaters sehe, der dasselbe in religiöser Sprache ausgedrückt hat, er will wohl Gott davor bewahren, für menschliche Zwecke ausgenutzt zu werden. Und von daher sagen, ich habe euch herausgeführt in die Freiheit, jetzt seht selber dazu, was er damit macht. Und wenn man jetzt religiös weiter argumentieren würde, könnte man sagen, ich habe euch auch meine Tora gegeben, die euch sagt, wie man gerecht lebt. Elia Leibowitz würde das eben als allgemeine humanistische, ethische Grundsätze würde er dafür benutzen. Aber der Gedanke, das fragen wir uns ja oft, was ist eigentlich, sozusagen, wenn man es historisch sieht, kann man sagen, also sich kein Bild machen, damit sind halt die alten Götzenstatuen gemeint. Und da könnten wir leicht sagen, das ist für uns ja heute nicht mehr relevant, solche Götzenstatuen in dem Sinne als Götzen gibt es vielleicht auch heute zumindest in den monotheistischen Religionen nicht mehr, im Hinduismus kann man sich vielleicht noch streiten, aber zu sagen, es geht gar nicht jetzt nur um Götzenstatuen, sondern was sind sozusagen unsere Götzen? Und das ist eigentlich alles, was eben nicht Gott ist, dem man eine göttliche Qualität gibt. Und mal ein bisschen helfen kann hier vielleicht gerade das Beispiel des religiösen Zionismus, wo nämlich wirklich viele religiöse Zionisten der Meinung sind, dass die historische Entwicklung, die zur Gründung des Staates Israel und dann auch nachher zu der Eroberung der Gebiete im Sechstagekrieg 1967 geführt hat, dass da die Hand Gottes hinterher steckt. So wie auch in den zionistischen Synagogen jeden Schabbat gebetet wird, für den Staat Israel den Beginn unserer Erlösung. Also dem Staat wird eine heilsgeschichtliche Qualität zugegeben. Und wie gesagt, wie Leibowitz sagt, in der ersten Generation ist es vielleicht noch irgendwo gegangen, aber das kann schwierig werden, wenn man damit halt Machtansprüche weiter. Und ich habe mal von einem Rabbiner, der einerseits Zionist ist, aber andererseits auch sehr stark für Menschenrechte, auch der Nichtjuden hier im Land eintritt, sehr aktiv ist. Und der sagt, ich glaube, es war sogar in Bezug auf diesen Wochenabschnitt, dass er sagt, also wenn ich höre, dass es verboten ist, mir Bilder zu machen, denke ich immer, was ist für mich so richtig wichtig? Und er sagt mir, und für mich ist wirklich ganz wichtig, die israelische Fahne zu sehen. Die bedeutet mir wahnsinnig viel. Aber ich muss mir eben gleichzeitig sagen, ich muss aufpassen, dass sie nicht missbraucht wird. Sie ist schließlich und endlich eine Fahne und nicht Gott. Und genau diese Spannung irgendwo aufrechtzuerhalten, ich glaube, darum geht es Leibowitz. Und das kann man natürlich auch sicher auch auf Phänomene im Christentum und in anderen Völkern und Religionen übertragen. Er hat natürlich hier eben für israelisches Publikum geschrieben und darum gerade dieses gebracht und auch wohl etwas, was ihn, wie auch seinen Vater, politisch sehr mit Sorge erfüllt hat, zum Ausdruck gebracht, aber man kann natürlich weitere Beispiele dafür finden.
Ja.
Herr Schmidt?
Ja, ich wollte zwei Dinge eigentlich dann noch wissen von dem Text selber dann, weil ich kann das mitverfolgen, was Sie gerade gesagt haben, ja, aber im Ersten ist das Haus aus dem Sklavenhaus, die überflüssig scheinen. Ja. Aber er sagt nicht, dass sie überflüssig sind. Ja, jetzt, ja.
Also, ja, nein, der Punkt ist genau sozusagen aus dem Kontext, in dem Moment, wo ich schon gesagt habe, der mich aus dem Land Ägypten herausgeführt hat, weiß ich ja aus all den Geschichten, die ich gerade ein paar Seiten vorher gelesen habe, dass Ägypten ein Sklavenhaus war.
Ja, genau.
Und das ist eigentlich eine klassisch rabbinische Argumentation. Da steht ein Wort, das eigentlich nicht nötig ist, also muss es einen Grund dafür geben, dass es da steht.
So.
Und er interpretiert es dann eben so, dass damit klar gemacht werden soll, es geht nicht um das geografische Ägypten, sondern es geht um das, was Ägypten spirituell, geistlich symbolisiert hat, ein Sklavenhaus zu sein, das letztlich die Eigenverantwortung des Menschen nicht ermöglicht.
Ja, und dagegenüber steht dann am Ende die individuelle Vorsehung. Was wird damit denn gemeint bei der Kushinumim oder diese?
Also sozusagen, dass die Leute sich sicher sind, dass was sie tun, von Gott sanktioniert ist, dass sie der verlängerte Arm Gottes sind.
Aber
und das
sieht
also
man
gefährlich an.
Naja. Ja, genau.
Dass, wenn Menschen anfangen zu sagen, was ich tue, politisch, gesellschaftlich, das ist das, was Gott befohlen hat. Das ist eine Sache, die man nicht beweisen kann und man kann auch nicht mehr diskutieren. Denn wenn ich sage, das hat mir Gott befohlen, ist alles erlaubt. Und
das kennen wir auch.
Gefährlich heraus.
Das kennen wir auch bei anderen
Religionen. Ja, also man kann eine Menge Beispiele dafür finden, was er auch vorher sagt, dass die Geschichte voll solcher Beispiele ist.
Habe ich das mich jetzt gut verstanden? Danke.
Frau Fricke.
Also mir ist nur eine Frage während dieses Gesprächs gekommen. Im Christentum bei uns ist es ja so, dass Gott als dreieiniger Gott, als Trinitas gesehen wird, als Gott Vater, Gott Sohn und Heiliger Geist. Ist das im Judentum auch so? Ich weiß das einfach nicht. Ist da Gott Messias und gibt es einen Heiligen Geist? Ich habe da noch nie drüber nachgedacht, muss ich sagen.
Weil das ist natürlich ein Riesenthema. Natürlich gibt es nicht die Trinität im christlichen Sinne. Einen Heiligen Geist gibt es. Das hatte ja auch vorhin Jeschajau Leibowitz, hat mir das Mose vom Heiligen Geist erfüllt ist. Also nicht als eine irgendwie göttliche Person, sondern eine Form, wie man halt merkt, jemand ist von Gott erfüllt. Und der Messias ist im Judentum ein Mensch. Das ist überhaupt keine Frage. Er ist keine göttliche Gestalt. Also wäre eben ein Nachkomme des Königs David, der eben eine besondere historische Aufgabe zu erfüllen hat, aber er wird nicht als Gott gesehen. Und das ist ja auch eine der großen theologischen Streitigkeiten. Und grundsätzlich, also es gibt natürlich auch im Judentum, auch gerade in der jüdischen Mystik, gibt es durchaus natürlich eine Vielfalt in Gott und verschiedene Offenbarungsweisen Gottes. Aber im traditionellen orthodoxen Judentum ist es natürlich der große Vorwurf an das Christentum zu sagen, ich habe das einem drei gemacht. Es ist natürlich auch platt gesagt, weil es im Christentum natürlich auch um vieles komplizierter ist, aber das ist eine große theologische Diskussion, die auch in Israel heute leider nicht ganz so unaktuell ist, zu sagen, ob Christentum in die Kategorie von Götzendienst kommt, wenn man eben das, wenn man eben nicht sieht, dass christliche Theologie sagen will, drei in einem.
Das, aber der Erlöser dann im Judentum, auf den, so habe ich das verstanden, als Christ, sag ich mal, dass das Judentum doch gewartet hat oder immer noch wartet auf den Erlöser, der ein Gottgesandter ist, aber ein Mensch, nicht Teil Gottes. Ja? Verstehe ich das dann richtig?
Ja, kann man so sagen. Das ist natürlich auch die... Das Judentum legt solche Sachen nicht wirklich dogmatisch fest. Also es gibt ein paar Grundsätze. Also man würde eben sagen, man wartet einerseits auf den Messias, der nach vielen prophetischen Aussagen eben ein Nachkomme Davids sein soll. Und so die klassische Formulierung im Mittelalter von Maimonides ist, dass die Zeiten des Messias im Grunde genommen ganz normale Zeiten sein werden. Es werden keine Wunder geschehen, sondern das Einzige, was sie von der Jetztzeit unterscheidet, wird sein, dass Israel nicht mehr unter die Völker unterdrückt ist, sondern eben unter der Herrschaft des Messias stehen wird. In dem Sinne, das ist eigentlich eher eine politische Kategorie. Und danach gibt es dann vielleicht noch die Auferstehung der Toten und die kommende Welt, aber das sind Dinge, die man so eher so ein bisschen auseinander dividiert auch. Vielleicht auch in Reaktion auf, um sich ein bisschen abzusetzen von christlichen Positionen.
Ja, vielen Dank. Muss ich noch mal drüber...
Ja, dann hat sich noch der Herr Müller-Mahrer und die Frau Dankowski, Herr Lindenlauf und Herr Schubes gemeldet.
Ja, wenn ich das hier noch mal lese, der Auszug aus Ägypten ist also eine abstrakte Handlung. Es ist der Auszug aus dem Sklavenhaus. Kann ich so weit gehen und sagen und diese Auszugsgeschichte dann rein als Metapher ansehen?
Ja, wäre möglich. Ich meine, sowas gibt es auch in kabbalistischen oder chassidischen Erklärungen, die vielleicht einerseits nicht leugnen würden, dass es so einen historischen Auszug gegeben hat, aber auch um das für heutige Menschen relevant zu machen, zu sagen, wie siehst du dich, dass du aus Ägypten herausbekommen willst? Und eine Möglichkeit ist zu sagen, schaffe deine individuelle Freiheit, dass du dich von keinem Menschen, von keinem Sklavenhaus unterdrücken lässt. Und in dem Sinne kann es gut Metapher sein.
Also wenn ich das Wort Exodus nehme, dann könnte ich sagen, dass ich hier an diesem Kurs teilnehme, ist mein eigener, kleiner vielleicht, Exodus.
Zum Beispiel.
Ja, und ich möchte noch was sagen, die Sklaverei, in der in Ägypten die Rede ist, die ist ja von Josef eingeführt worden. Spielt das hier gar keine Rolle mehr?
Da hatten wir, glaube ich, damals bei dem Abschnitt drüber gesprochen, dass man... das vielleicht sozusagen eine gewisse Vergeltung ansehen kann, dass Josef eine gewisse Versklavung der Ägypter eingeführt hat und die Israeliten das nachher als Retourkutsche bekommen. Aber ich sehe das selber durchaus ein paar Hinweise im Text, aber die traditionelle Auslegung hat eigentlich so gut wie gar nicht diese Parallelen gesehen und sieht das eigentlich eher als Maßnahmen von Josef, die letztlich eben doch dafür da waren, alle vom Verhungern zu bewahren und im Großen und Ganzen akzeptabel waren. Aber für mich ist da auch ein großes Fragezeichen durchaus da.
Weil es geht ja so weit, dass also das erste Wort, Anochi, ist ja ein ägyptisches Wort.
Da bin ich jetzt nicht sicher, ob das unumstritten ist.
Ja, unumstritten ist es nicht. Ja. Unumstritten ist es nicht. Aber es wird von jüdischen Gelehrten gesagt.
möglich, dass
in
es
Yalkutia, die... In habe ich es gelesen, und in Yalkut Shimoni, also im
12. Ja, ist durchaus möglich.
Das ist es erwähnt, ja.
Ja, vielleicht gehen wir noch weiter zu den anderen Wortmeldungen.
Ja. Also wenn ich jetzt dran bin, also mir ist irgendwie immer noch so ein bisschen unwohl und mulmig bei diesem Text, weil die Tendenz letztendlich, die finde ich sehr sympathisch, also worauf er hinaus will, nur die Art und Weise, wie er da hinkommt, das stört mein logisches Empfinden erheblich. Also das beginnt ja mit der Absage eigentlich an den Schöpfer sozusagen, was ich nun ausgesprochen unsauber finde, sage ich mal als Argumentum e silentio zu sagen, nur weil es da nicht steht, ist es dann auch ausgeschlossen. Und das Zweite, nun ich setze einfach auch mal darauf voraus, dass das ein sehr kluger und gebildeter Mensch ist. Also insofern macht es mir dann auch ein bisschen Schwierigkeiten, also diese Einseitigkeit der Argumentation. Nur das Stichwort jetzt nochmal Auszug aus Ägypten. Es ist ja im Grunde genommen ganz wichtig, finde ich, auch später für das Verständnis des Neuen Testamentes. Es geht letztendlich bei aller Schwierigkeit, die es vielleicht bei so zurückliegenden Ereignissen hat, aber ein historisches Ereignis vorauszusetzen, dass es einen Akt der Befreiung gegeben hat, der von Gott ausging. Es ist nicht, sage ich mal, der Auszug des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit beispielsweise, wie die Aufklärung das formuliert hat. Das ist auch ein wichtiges Anliegen. Aber hier macht es sich an etwas anderem fest, dass Gott rettend eingegriffen hat. Und das ist so das Grunddatum, sage ich mal, für alles, was man dann aufbauen kann, auch an Freiheit natürlich gegenüber anderen, sich zu Götzen machenden Instanzen beispielsweise. Ne? Also letztendlich hätte man auch anders dahin kommen müssen, aber es ist vom inneren Verständnis her, so jedenfalls setze ich das mal voraus, also der Heiligen Schrift, doch so, dass es, wie gesagt, ein an Gott gebundenes Geschehen ist.
Also ich würde sagen, in jedem Fall, er schreibt auch am Anfang, dass er hier im Grunde genommen seine atheistische Interpretation halt als eine Möglichkeit neben all die traditionellen steht. Also er will im Grunde genommen ein paar neue Perspektiven öffnen und damit nicht leugnen, dass man Dinge auch anders interpretieren kann. Und gerade was Sie erwähnt hatten, dass Gott als Schöpfer nicht erwähnt wird, da hatten wir die durchaus, würde ich sagen, auch nicht schlechte Interpretation von Chrisquni, der gesagt hat, dass eben gerade hier Gott nicht als Schöpfer, sondern als der Hinausführer aus Ägypten erwähnt wird, dass es eben das, was besonders für die Israeliten ist und den Grund geben soll, warum eben die Israeliten und niemand anders die Tora einhalten soll, was, denke ich, eine ganz gute Argumentation ist. Also da ist sicher sozusagen, er hat eine gewisse Position, die er sozusagen mit Gewalt durchbringen will und von daher hinkt es vielleicht auch manchmal. Andererseits sagt er aber ja, es ist Gott selber, der sagt, dass er nicht da ist, sozusagen, könnte man sagen. Also er sagt ja, dass Gott sagt, ich bin es, der dich aus dem Sklavenhaus herausgeführt hat. Die Autorität, die in diesem Satz ist, ist, dass sie gerade eben Gott in den Mund gelegt wird. Also letztlich will er auch gar nicht Gott völlig eliminieren, sondern in dem Grunde genommen als den Ursprung, der dem Menschen dann die Freiheit ermöglicht ist, geben. Und dann hätten wir eigentlich ja das beibehalten, dass es eben nicht der Mensch ist, der sich aus Ägypten herausholt, sondern Gott, der ihm das sagt, aus dem Sklavenhaus rauszugehen. Also ich glaube, man könnte ihn einfach ein bisschen sprachlich ummodeln und käme zu einer etwas theologischeren Formulierung dann.
Ich glaube, was die, vielleicht noch zur Ergänzung, Tama, was diese Frage von Schöpfung angeht, wir haben ja im Katholischen zumindest das Problem dieser Naturrechtsdiskussion immer noch, die wir ja auch im Kontext von Sexuallehre haben. Und das heißt, da gibt es ja schon ein wörtliches Verständnis im Grunde genommen, dass es einfach eine bestimmte Ordnung gibt, die Gott hergestellt und die, gegen die der Mensch nicht verstoßen darf. Und das ist aber die Frage, also diese Ordnung, gerade bei einem Astrophysiker, da ergibt sich ja, dass sich so eine Ordnung auch immer wieder, die ist heute viel perspektivisch. Wir können nicht sagen, es gibt niemanden, es gibt keinen Menschen, es gibt keinen Wissenschaftler, der die Wahrheit über die Welt kennt. Und dass dieser Wahrheitsanspruch ist einfach immer nur missbraucht worden, dass es jemanden gibt, der sagt, so ist die Ordnung und entsprechend dieser Ordnung muss man sich verhalten. Und das ist im Grunde genommen, finde ich, so eine radikale Freiheit, zu der er wo er den Menschen sieht, die aber von Gott kommt. Also das ist wiederum nicht atheistisch, sondern Gott ist in seiner Vorstellung im Grunde genommen der Garant und gleichzeitig auch die Möglichkeit aufzustehen gegen alles das, was den Menschen unfrei macht und gegen Pseudo, sage ich jetzt mal, religiöse Führer, die meinen, sie hätten Gottes Willen, den könnten sie für sich in Anspruch nehmen. Also das ist gegen jede Form von Ideologie im Grunde genommen, wendet er sich hier. Das finde ich eigentlich ganz sympathisch.
Man findet es eigentlich theologisch auch schon im Mittelalter bei Maimonides, der natürlich gesagt hat, Gott hat die Welt erschaffen, aber danach hat er sie sozusagen sich selbst überlassen und der auch zumindest keine individuelle Vorsehung sieht. Und Maimonides war einer der Lieblingsgelehrten vom Vater Leibowitz und das ist sicher auch auf seinen Sohn irgendwo übergegangen. Ja, was ist mit dem Herrn Schobes? Der ist uns abhanden gekommen oder kommt der nochmal? Verbindet sich gerade noch?
Ja, der verbindet sich gerade. Ich glaube, das war das Signal wahrscheinlich. Herr Schobes, können Sie uns hören?
Sieht im Moment nicht so aus.
Nee.
Ja, warten wir noch einen Moment. Also wir haben nicht alle Texte geschaffen. Ich hoffe ja auch, wenn Sie dann den Fragebogen endlich bekommen, dass wir ein bisschen auch einschätzen können, ob Sie lieber mehr oder weniger Texte haben möchten. Es war so jetzt von Ramban noch was, wo es auch noch mal da geht, wie die Schuld der Väter an den Söhnen heimgesucht wird. Vielleicht auch mal ergänzend zu Elia Leibowitz interessant und auch nochmal ein paar Worte über den Schabbat. Also das bleibt Ihrer eigenen Lektüre überlassen und wenn dann noch Fragen und klare Dinge sind, können wir die auch beim nächsten Mal dann noch angehen.
Ich wollte sagen, dass Frau Schobes den Fragebogen oder dass die Mail jetzt geschickt hat.
Ich hab den weitergeschickt. Ach so, die Frau, die Frau Rieger hatte mir den weitergeleitet und den habe ich jetzt an unseren Verteiler weitergeschickt. Und dann wissen Sie, ich hoffe mal, dass das funktioniert mit dem, ja, mit dem Link. Okay.
Möglicherweise habe ich es jetzt geschafft mit dem Mikro.
Ja, wir hören
okay, Sie sind wieder da.
Ich hatte Riesenprobleme mit dem Mikro. Mir gefällt sehr dieser Begriff der Freiheit des Einzelnen, der ja gleichzeitig auch die Bürde der Verantwortung ist, wo man dann nicht sich rausreden kann, das ist die Vorsehung und es passiert so von alleine und man ist aus der Verantwortung raus. Ich finde das deshalb auch so spannend. Wir haben in den letzten Jahren, 500 Jahre nach der Reformation, unendlich viel über den Freiheitsbegriff gesprochen und von Luther kommt ja dieser Gedanke, ein Christ ist ein freier Mensch und niemandem untertan und sofort kommt der zweite Satz hinterher, ein Christ ist ein dienstbarer Knecht und jedermann untertan. Ich finde das total spannend, aber dieser Satz ist mit Sicherheit nicht ohne Gott geschrieben. Das ist für mich so ein Punkt, wo ich mit dem Text hier etwas fremdel. Andererseits hat mich aber aus der Diskussion heute sehr angesprochen, dass eigentlich Mose nur direkt mit Gott gesprochen hat. Und woher nehmen dann die anderen die Gewissheit, dass das, was Sie sagen, hundertprozentig das ist, was Gott will. Punkt.
Ja, sehr schön. Ich weiß nicht, wie viel Sie, weil Sie ja zwischendrin mal weg waren, mitbekommen haben.
Es war nur mein Mikro, was aus war.
Denn ich hatte ja schon gesagt, dass ich irgendwo davon ausgehe, also letztlich bleibt Gott bei Elia Leibowitz ja noch da. Und wenn er nur der ist, der sagt, ihr habt nichts mehr bei mir zu suchen, sondern ihr habt jetzt frei zu werden. Aber irgendwo sozusagen als Ausgangspunkt ist er ja da. Ja, sehr schön. Wir hatten eine sehr interessante Diskussion zu diesen Texten. Und ja, beim nächsten Wochenabschnitt haben wir ja wirklich dann so gut wie nur Gesetze. Und ich glaube, das kann auch ganz spannend werden, mal zu sehen, wie man mit denen umgehen kann.
Dann ist vielleicht noch dazu zu sagen, dass nächste Woche ja eine neue Reihe beginnt und es auch ein neues Videoformat sein wird. Das heißt, die Frau Schöpkens wird Ihnen, also sofern Sie für die nächste Reihe weiter angemeldet sind, die wird Ihnen den entsprechenden Link zukommen lassen. Oder Frau Rieger, mögen Sie dazu noch was sagen?
Ja, wir werden von Zoom auf WebEx wechseln aus technischen Gründen. Das heißt, wundern Sie sich nicht, es ist im Prinzip ähnlich wie Zoom.